grüß Gott aus München. Wieder mal aus München und wieder mal im Hause Wolfgang Hinger. Dieses Mal aber mit der Person selbst. Letztes Mal haben wir mit dem Daniel in der Bar Moral geredet. Heute kommt der Chef selber und der Grund, oder besser gesagt die Auswahl, ist hier sehr zutreffend, weil wir haben es heute mal knüppeldick mit Naturwein zu tun, auch wenn wir dieses Label eigentlich versuchen nicht zu nutzen, aber in dem Fall passt es einfach sehr gut. Und der Wolfi ist nicht ganz unbeteiligt, was den Aufstieg bzw. die derzeitige starke Präsenz von Naturwein in München angeht. Wolfgang, ich grüße dich.
Hallo Marius und danke, dass du heute bei mir zu Gast bist, mit mir.
Das freut mich sehr. Wie geht's dir? Und erzähl doch mal, was du so machst, weil vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht und das wäre sehr schade und das wollen wir ändern. Deswegen gebe ich dir mal das Mikro.
So, danke. Mir geht's prima. Wiesn, Oktoberfest Blues ist vorbei. Nachwehen eigentlich auch. Die haben wir dann doch ein bisschen gemerkt, intern, aber auch extern. Ja, da kommen wir eigentlich gleich auch zum Punkt. Ich darf seit jetzt 4 Jahren, 4,5 Gastronomie betreiben mit 2 Kollegen hier in München unter der Firmierung Mural. War angefangen, sag ich mal, mit Bar Mural und Mural Restaurant. Und jetzt mit der Bambule ein bisschen jüngeres Wein- und Speisekonzept und dem Mural Farmer, sag ich mal, ein bisschen auf die Spitze getrieben, diesen ganzheitlichen Ansatz von allen Produktionsschritten, von der Saat sozusagen bis dann letztendlich zum Teller. Und das versuchen wir natürlich bei Getränken und bei Speisen auch hinzubekommen. Genau, und sag mal, der rote Faden, die DNA, ist wirklich die Auseinandersetzung mit den Produkten, gerne auch mit dem vom ganzen Zyklus her. Wie wird wo, von wem, wann und warum eigentlich produziert? Und das nicht, weil wir einfach das nur erzählen wollen, sondern weil wir eben dahinter mit dem, was uns schmeckt, da auch was mit verbinden. Und daher ist der Ansporn, sag mal, München oder die Region ein wenig zu formen, nicht zu verändern, sondern nur mitzugestalten, eben da. Auch im Austausch über die Münchner Grenzen hinaus. Da einen schönen Gruß natürlich an den Norden zu Billy und Co., mit denen es auch immer Spaß macht, sich eben über Verrücktes auszutauschen, was dann 2 Jahre später doch nicht mehr so verrückt klingt und dann meistens auch schmeckt. Genau, und deswegen jetzt auch schön, dass ich mit dir, mit euch über das Thema lebendige Weine, Weine einfach, die Spaß machen und vielleicht einen Tick, wie gesagt, sagen wir mal, vollständiger sind in der Transparenz, wie, wo und warum und wann das oder dies produziert wird. Ja, und da sind wir jetzt ja, glaube ich, mal an dem Fleckchen Erde, wo ich mich wenig mit beschäftigt habe in der letzten Zeit, eher mal so vor 10, 12 Jahren in Kalifornien, ich glaube sogar im Norden Kaliforniens. Und mich bläst es ganz positiv gerade weg. Es hat viel Spannung, viel Konzentration, trotzdem ist es leichtfüßig, es kribbelt, es hat Würze. Es blubbert zum Teil auch, also es holt viele Gegenden gerade ab in meinem Kopf, in meinem Geschmacksspektrum, die ich ganz woanders, nämlich eher in der alten Welt, mit reinklopfe. Auch mittlerweile, also Oldschool-Ideen, aber auch eben junge, moderne Winzer, modern eben bei uns jetzt in den Breitengraden. Was die Produktion angeht oder die Herangehensweise an das Naturprodukt, und da kommt das Wort Natur jetzt vor, Wein, daher kommt es ja, aber mit dem richtigen Einfluss wird es ja auch das, was es ist, nämlich leckerer Saft. Und ja, wenn du willst, Marius, du bist der Geschenkebringer, kannst du mal zu deinen Geschenken kurz was erzählen und mir immer mal wieder Fragen stellen, warum es hier in München eigentlich mittlerweile so schön ist.
Endlich mal jemand, der sich gut und ausführlich vorstellt. Das ist schon mal ein großes Lob wert. Vor allem das Wort lebendige Weine gefiel mir deutlich besser als Naturwein, weil das trifft es in dem Fall auch noch mal eine Spur besser. Genau, wir sprechen heute nämlich über Kalifornien. Das ist in erster Linie eine Angelegenheit, die vielleicht jetzt die wenigsten so krass auf dem Schirm haben, außer wir sprechen von Leuten, die schon in den 90ern und 2000er Großwein getrunken haben, weil da kam man, glaube ich, um das Thema Kalifornien nicht vorbei. Die großen Angelegenheiten, Heights, Martha's Vineyard, Rich, Montebello, Stack's Leap, Chateau Montelina und wie sie nach dem Judgment of Paris alle hießen, war damals ja wirklich rauf und runter geritten und war halt damals auch so ein bisschen der Boomerwein. Also das ist jetzt gar nicht so despektierlich gemeint. Aber ich glaube, wir sprechen hier über eine ganz, ganz andere Spielart, weil mittlerweile kam der Naturwein oder kommt der Naturwein auch in Kalifornien richtig tief an und die sind wahnsinnig interessiert. Ich glaube, das ging auch so über so Leute wie Rashad Parr, der dann irgendwie mal schon vor 10, 15, 20 Jahren da drüben Sauereien getrieben hat. Oder einer der Beteiligten in dem Fall jetzt von der Old World Winery, der schon seit 20 Jahren biodynamisch in Kalifornien arbeitet. Also da kommt heute einiges auf uns zu und ich glaube, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, weil es doch ziemlich horizonterweitend ist und ein bisschen die Scheuklappen entfernt. Jetzt würde ich dich aber noch fragen, weil du hast jetzt so ein bisschen deine gastronomische Vita erklärt, wie kommst du denn zum Wein?
Also erst musste ich immer mal zum Geld kommen. Ja, sehr gut. Und das ist ja in München super wichtig, aufgewachsen bin ich aber eher ländlich, aber schon mit 16, 17 waren dann die Freunde älter und wollten gern mal auch tanzen gehen in der Stadt oder auch trinken und tanzen. Wer keine Kohle hat, der hat mehr getanzt. Das war dann ich. Und ich wollte dann auch mal weniger tanzen und habe dann angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Mit 17 dann schon 5 bis 6 Tage die Woche in 3 Betrieben, unter anderem auch in schönen Oldschool-Sterne-Restaurants, die dann nach Adlon gekühlten Weinkeller hatten mit 9000 Flaschen drin und irgendwie 1000 Positionen. Das hat mich irgendwie begeistert, davon abgesehen, dass das ein bisschen auch so ein Raupe-Nimmersatt-Thema ist. Man kriegt immer was mit, aber nie alles. Und wenn man denkt, man weiß alles, verändert sich's wieder. Und das hat mich dann begeistert, dass ich mir ein Buch gleich von Jens Prime damals gekauft habe. Und das hat irgendwie 300 bis 400 Seiten gehabt. Und um 5:30 in der Früh hat meine Mutter gefragt, was ich da am Esstisch mache. Und ich habe das Buch zusammengeklappt und gesagt, ich habe nur was gelesen. Sprich, es hat mich wohl begeistert, dass ich da einmal durchgerusht bin durch dieses Buch. Sodass ich dann mit 18, 19 nach München gezogen bin, zum Studienbeginn an der Technischen Universität und habe da mal gedacht, was studiert man, wenn man nichts weiß, was man studiert? Man studiert TUM-BWL, also Technologie- und Managementorientierte BWL. Das macht man auch, macht Spaß, man lernt mindestens 2 gute Leute kennen, die kenne ich auch noch, einer ist auch ein sehr guter Freund noch. Dann hört man das nämlich auf, weil man parallel auch in der Gastronomie arbeitet und durch das Thema Wein durfte ich immer viel probieren oder da, weil es mich interessiert hat, war ich oft in der Position, mitzuentscheiden, was vielleicht schmeckt, nicht schmeckt, mit einzukaufen. Und das ging dann relativ jung schon los, dass ich dann mit 22 Betriebe geleitet habe, für den Einkauf zuständig war, viel reisen durfte, auf Verkostung eingeladen worden bin. Und das gab immer Motivation, weiterzumachen, weil man kriegt ja immer eigentlich ein bisschen so einen Push dann mit, wenn man damit was Erfolgreiches verknüpft. Und auch mal Lob kriegt, auch von Gastseiten, von Chefseite, von vielleicht auch Winzerseite, Händlerseite. Ja, und so habe ich dann eigentlich nie aufgehört, daran zu glauben. Aber ich habe darauf aufgehört, vielleicht ein bisschen regelmäßig in die Uni zu gehen. Und dann, wer nichts wird, wird, wird. Jetzt mit dem Mikrofon in der Hand.
Es ist ein Aufstieg.
Also es macht...
Das können deine Kollegen von der Uni nicht sagen
wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Man sieht sich ja noch regelmäßig, aber sie fragen mich mehr, als ich sie frage. Und das finde ich ganz witzig. Ja. Meistens geht es natürlich ums Thema Essen und Trinken, wenn es um mich geht. Aber damit bin ich ja fein. Es ist halt Leidenschaft und Hobby. Und man kann sich dann glücklich schätzen wie ich, wenn man damit halt Geld verdienen kann, beziehungsweise auch was weitergeben kann. Ja, also die Philosophie hat ja nicht aufgehört und ich durfte eben, ich habe mit 19, 20 schon, warum auch immer, kam ich in Kontakt mit eben Weinen, die etwas anders waren. Und dieses Anderssein hat mich dann auch interessiert. Ja, ob es jetzt Peter Jakob Kühn war, irgendwie Weine von 2004, 2005, 2006 oder 2002, die hat irgendwie der Weinhändler nicht losgekriegt hat. Und bei mir, ich habe die in die Amphore in die Karaffe gepackt, einen Tag später getrunken und fand die noch besser als davor und habe mich gefragt, warum. Und habe das an Gästen dann ausprobiert. Die fanden es dann manchmal auch sehr gut, manchmal auch nicht. Habe mich da aber nicht ablenken lassen und so habe ich dann immer geguckt, was gibt es denn noch nicht und was kann man auch mal direkt beziehen oder wo gibt es auch mal Nischenhändler. Und mit denen hat man sich immer besser verstanden. Es war irgendwie, es hat mir einfach mehr Spaß gemacht, war alles emotionaler, positiver aufgeladen oder auch einfach intensiver im Austausch. Und da ging es nicht immer nur, wie viele Flaschen kannst du nehmen, sondern hey, geil, lass zusammen diese Weine irgendwie auf den Tisch bringen oder ins Glas. Und sowas begeistert mich nach wie vor und deswegen habe ich nicht aufgehört, diese Weine zu mögen oder zu verfolgen und auch zu probieren, davon abgesehen aber auch die anderen nicht, sag ich mal, zu unterjochen. Ich trinke immer noch das gerne, das ich auch am Anfang kennengelernt habe, nur ich hinterfrage es einfach anders, beziehungsweise das, was einfach kitzelt, trinke ich gern weiter und das, was bei mir nichts auslöst an Vibration, das muss ich dann einfach nicht nochmal aufmachen, sagen wir es mal so. Ja. Und wenn man dann so weit drin ist, wie man drin ist, dann weiß man ja auch schon ungefähr, was man vielleicht mal überspringt, was man nicht mehr braucht. Ja. Was man vielleicht früher in etwas sagen wir mal, ja, in Jahren des geringeren Kenntnisstands vielleicht noch als große Eroberung gesehen hat, das ist jetzt einfach, wird es anders eingeschätzt. Man kann es jetzt einfach auch einschätzen und vergleichen. Ja. Aber ich freue mich natürlich immer auf eine gute Empfehlung und das am Schluss muss das Produkt stimmen, aber meiner Meinung nach schmeckt man dann doch immer so ein bisschen Idee, Handwerk und Philosophie heraus.
Jetzt hast du sogar ein paar sehr, sehr wichtige Eckpunkte angerissen, die mich zum nächsten Thema bringen. Und zwar die gute Händler-Connection hier in München und deine Philosophie von Wein. Jetzt komme ich aus dem gastronomischen Ödland Stuttgart und du aus der kompletten Antithese München, welche du gastronomisch wahrscheinlich die letzten 10 Jahre wirklich maßgeblich mit aufgebaut hast, bist Gastronom des Jahres, dieses Jahr geworden beim Rolling Pin. Dazu noch Glückwünsche, habe ich ja schon gesagt, aber ich muss nochmal sagen, das ist wichtig.
Nehme ich mit. Nächstes Jahr ist vorbei.
Ja, das wollte ich gerade sagen, der Ruhm ist vergänglich. Jetzt wird mich interessieren, warum ist München so prädestiniert dafür, beziehungsweise wie habt ihr das gemacht, dass München eigentlich die Stadt ist, die neben Berlin eigentlich als einzige in Deutschland ein gastronomischer Leuchtturm ist, auch ein Leuchtturm für, ich sag jetzt mal, im weitläufigen Sinne auch ein breiteres Weinspektrum aufweist und eben nicht nur auf die regionalen Sachen ausgeht und nicht nur Riesling GG und partige Bordeaux und sonst was. Das hat mich ehrlich gesagt schon immer verwundert und fasziniert. Ich war lieber in der Stadt als in Stuttgart. Das darf man ruhig auch mal so sagen. Wenn man essen ging, war es auch einfach eine ganz andere Nummer. Wie hat das funktioniert? Das interessiert mich wirklich. Vielleicht hast du da Einblicke, die ich nicht gesehen habe oder nicht sehe.
Ja, also ich glaube, das Thema ist natürlich kontrovers. Es gibt tolle Städte neben München und Berlin. Da geht auch schon ein bisschen der Punk. Man muss natürlich wissen, wo. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht mehr als ein Dutzend Läden aufzählen kann. Ich glaube, München hat das jetzt langsam doch erreicht, dass man einfach mehr als 2 Hände voll kriegt für gute Empfehlungen. Das war vor 5, 6, 7 Jahren nicht so, abgesehen von der Sterne-Gastronomie. Da ist München, muss man sagen, auch stark, super Vorreiter in gewissen Dingen. Nur wir haben halt einfach eine Riesenschneise gehabt und wir haben einfach immer diese mediterranen Konzepte, die einfach die man vervielfältigen kann und konnte, weil wir in München das auch wollen, begehren, bezahlen, wie auch immer was können und natürlich auch verstehen können. Und irgendwann muss natürlich mal irgendjemand mit der Lanze kommen und da mal reinstochern und sagen, hey, wir machen es jetzt anders und uns geht in München was ab. Und das ist auch immer ein bisschen der Trigger für uns, warum wir auch was uns vergrößern wollen oder auch was Neues erschaffen wollen oder auch beratend mal jemanden einen Tipp in eine andere Richtung geben, weil uns die Stadt einfach sonst in diesen 2 Richtungen zu eindimensional geworden ist. Es ist sehr gut in diesen beiden Richtungen vielleicht, aber trotzdem ist es zu fad, zu langweilig und da darf mehr passieren und das ist dann wiederum eben mit uns Jungen damals, mit Mitte 20, Anfang 20, wir wollten halt einfach, wir waren Teil von guten Ideen, die vielleicht aber nicht von Gastronomen gelenkt und gedacht worden sind und das war dann aber eben auch die Abhängigkeit, nicht alles ist sofort ein Business Case oder oft war zu schnell klar, damit will man nur Kohle verdienen und die DNA ist nur, oder das, sagen wir mal, die Nachhaltigkeit der Gastronomie ist vielleicht nur einfach vorgespielt, um eben die Läden voll zu kriegen. Ja, dann ging uns aber was ab und wir wollen ja in unserer schönen Stadt bleiben. Ich mag sie einfach, ich bin gern überall, aber am liebsten bin ich halt auch wieder zurück. Und dann muss man selber was machen und den Mut haben. Und da sind wir nicht gänzlich alleine dafür verantwortlich, aber sicher auch mitverantwortlich, dass wir einfach Sachen anders machen und ein Café aufsperren, was dann 3 Jahre später vielleicht einen Stern kriegt. Und wir denken, wir knallen einfach Weine auf die Karte, die es woanders nicht gibt. Und dann kriegen wir vielleicht auch einen Stempel. Aber mittlerweile ist es halt einfach, ich muss sagen, einfach geil, es knallt halt einfach jetzt an jeder dritten Straßenecke. Junge Gastronomen brechen aus der Herrschaft ihrer ehemaligen Chefs und trauen sich eben eine Selbstständigkeit zu und vernetzen sich mit anderen, mitunter auch uns. und spielen halt sich gegenseitig die Bälle zu. Und das ist das, was es früher nicht gegeben hat. Und deswegen kann man jetzt sagen, ist München schon attraktiver als früher. Mhm. Für jung, für alt, für lange Essen, für kurz Essen, für Trinken mit Essen, für Essen mit Trinken, für einfach einen gemeinsamen Rausch an Essen und Erlebnis. Und das macht eine Stadt aus. Und davon abgesehen, das ist vielleicht der Vorteil von München, sind wir, auch wenn wir jetzt gerade hier aus dem Outback von München für viele langjährige Einwohner sind, nämlich in Obersendling, München ist einfach klein und dann ist es gefühlt noch viel mehr, was es auf der Fläche gibt und du bist 20 Minuten unterwegs und hast schon vier Läden abgegrast. Das ist alles abgrasen, ja. Und das ist eben das Schöne. Und jetzt reden wir von Posch-Gegenden bis eben auch zu ein bisschen abgerafteren Glasscherbenvierteln und überall ist das Thema Wein präsent in all seinen Facetten und Preislagen und das macht Spaß. Und die meisten haben auch verstanden, dass schon mal wichtig ist, dass man mit dem Bauern telefoniert und nicht nur mit dem Großhändler. Und diese Kombination ist halt stark, ja, und bringt auch wieder einfach Ideenreichtum weiter. Oder eben überhaupt mit und ist ein Anziehungspunkt, nicht nur auch für kaufkräftige Gäste, als ob es in der Höhe der Preise oder in der Menge der Gäste, aber es bringt auch vielleicht ein bisschen, München ist eine teure Stadt zum Wohnen, aber ja, wir brauchen ja auch die Leute, die Bock haben, hier zu arbeiten oder auch was zu schaffen. Und da braucht man auf jeden Fall eine sehr interessante Gastronomielandschaft, weil ohne zu reden Wasser nachschenken ist halt nicht mehr die Zukunft. Das kann übrigens auch der Gast meiner Meinung nach saugut, genauso gut wie ich. Wir müssen gucken, dass die Produkte auf dem Teller oder auf dem Glas gut sind. Ja? Und das langsam verändert sich. Wir dürfen mehr am Gast reden und halt auch Teil des Abends sein.
Ja, ich glaube, das ist einfach so eine glückliche Aneinanderkettung von Ereignissen und richtigen Leuten und richtigen Köpfen irgendwie auch. Ich denke, das hätte durchaus in Stuttgart auch passieren können. Hat halt nicht geklappt. Also damals gab es auch...
Dürfen die Leute halt nicht in den Norden abwandern. Ja, dann klappt es vielleicht auch besser. Das ist eben... ich sage ja gar nicht, dass München nicht vielleicht auch eine Landflut in den letzten 2-3 Jahren bekommen hat. Auch wir wissen vielleicht alle auch, was daran mit Teilschuld trägt. Aber ja, ich glaube, ich kenne super viele gute Leute, die daher kommen, ja, aber die wohnen halt da nicht mehr. Du brauchst ja junge Gastronomie und jung meine ich nicht nur für die Jungen, sondern ja, jung vom Mindset. Ja? Also bei mir kannst du auch mit offenen Schuhen, männlich wie weiblich und divers, zum Essen kommen in einer kurzen Hose, interessiert mich nicht. Ich gehe davon aus, dass jeder, der Bock auf gut Essen und Trinken hat, auch ein gewisses Bedürfnis hat, also sich selbst zu pflegen, ja, und nicht anderen irgendwie im Wasser, das war das, auf der Nase rumzutanzen. Aber das muss einfach, es muss halt einfach bunter werden und das meine ich mit Herkunft der Produkte, das meine ich eben auch mit Ausstrahlung an die Gäste, was man sein will oder was man halt nicht nur sein will. Und ein wertender Gastronom ist halt einfach das, was nicht mehr zeitgemäß ist. Man darf seinen eigenen Schuh schon fahren, ja, das machen wir ja auch, aber bei uns, wir sagen halt, wir wollen halt das, was uns schmeckt, verkaufen wir. Das ist irgendwo ein Egoismus, aber vielleicht ist das auch jetzt in dem Fall auch der Richtige. Aber hier muss sich keiner ein Jackett anziehen oder darf nicht mit Hoodie rein, nur, ja, weil er vielleicht in einem Restaurant sitzt, das nicht wegen uns, sondern wegen dem Giet irgendwie saugut bewertet ist. Uns freut es trotzdem, wenn man hier locker und entspannt sitzen kann. Ja,
ja, aber gut, wenn es funktioniert, das, was man selber gerne mag, dann entledigt sich der Egoismus halt auch irgendwann dem Egoistischen und wird dann doch eben zu was, was die Leute gerne mögen und prägt dann eben halt auch irgendwie eine ganze Generation.
Man sagt ja auch, teilen macht Spaß, in dem, ja, Sinne teilt man halt auch das Gute, aber und behält sich nur für sich. Ja. Das könnten wir wahrscheinlich jetzt wieder mit Wein fortführen.
Das machen wir jetzt auch, weil das war ein extrem langer und ausführlicher und wunderschöner Prolog. Jetzt stützen wir uns das Thema Kalifornien rein, würde ich sagen. Du hast den ersten Wein noch, nee, du hast nicht mehr im Glas, müssen wir gleich mal verkosten.
Ich habe nicht mehr im Glas.
Nicht mehr im Glas. Wir gehen zum Weingut Martha Stuman, eine junge Frau, die 8 Jahre lang im Ausland gearbeitet hat, mittlerweile ihre Weine in Mendocino macht. Das ist eine relativ warme Region. Das sieht man auch am Rebsortenspiegel. Also wir haben hier jetzt einen Wein im Glas, der... der einfach ein klassisches Südrhone-Nordrhone-Cuvée ist, so ein schöner Mix mit ein bisschen Ausflügen, halt Hauptsache mediterran, Marsan, Roussan, Colombard und Muscat Blanc. Ein ganz frischer, unkomplizierter Weißwein eigentlich. Unkompliziert ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, weil der hat eine gewisse Komplexität. zu ihr selber, es ist eine, sozusagen ist es ein First-Generation-Weingut. Sie hat, wie gesagt, relativ lange im Ausland gearbeitet mit ganz spannenden Stationen bei Heymann Löwenstein, bei Kos auf Sizilien, also bei der Familie Occhipinti und bei Leon Barral. Also sie weiß, glaube ich, was sie tut. Und ich finde auch, dass man das sehr, sehr gut schmeckt. Letztlich sprechen wir über ein Weingut, was ganz typisch für die New Generation Winzer in Kalifornien sehr naturnah arbeitet, im besten Sinne. Das heißt, wir reden hier von biologisch-biodynamischer Landwirtschaft, oft auch versucht, in so einer Art Kreislaufwirtschaft, Permakultur zu arbeiten. Die sind da wirklich sehr konsequent und sie ist das auch. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, würde ich sagen, oder?
Wie gesagt, lange keine Berührungspunkte mehr mit Kalifornien so intensiv gehabt und natürlich gar nicht jetzt in dem Facettenreichtum oder auch in dem Style. Ich finde, man merkt schon, dass sie sich mit heißen Klimata auskennt, weil sie einfach wirklich saucool ist. Also die Weine haben eine Kühle, eine Stilistik, trotzdem eine Ausprägung von einem interessanten Zusammenspiel von reif und unreif, da kommen wir ein bisschen später dazu, sodass es aber immer nicht in Langeweile oder in Überextraktion oder so abdriftet, sondern wirklich in einem Versuch abdriftet, sondern wirklich das behält einfach diese Spannung gepaart immer Würz mit Würzigkeit, mit Salzigkeit. Ich finde die Nase jetzt vor allem bei dieser Cuvée wirklich schön, es ist so ein bisschen Kamille, dann vielleicht so, sich falsch verstehen, fermentierter Sellerie, also wieder so ein leichter Umami-Push. Wir werden das vielleicht bei einem anderen Wein dann auch nochmal ein bisschen sehen. Es ist gelbfruchtig, eben dann nochmal so ein bisschen so Juso und Zitrone, dann finde ich auch am Gaumen wieder ein bisschen Würze. Stetig der Druck und immer dieses leicht Nachwässernde, was dann dazu mich bewegt hat, dass du mir nachschenken musstest.
Die Flasche ist auch schon ziemlich leer, muss man dazu sagen.
Und erinnert mich eben schon so leicht an eine sehr kühle, frische, mediterrane Idee von der Rhone, vielleicht auch Roussillon, Kals, wenn man
ja, so Kals, so, genau, wie heißen sie nochmal?
So geht, genau. Finde ich, also Würze und trotzdem
Struktur.
Ja, aber das haut dir nicht auf die Schnauze. Ne? Das Solist gut. Wir haben ja auch schon gequatscht immer davor zum Einstimmen. Was kann man dazu essen? Also es macht auf jeden Fall hungrig. Mhm. Also kann man es auch vorab nehmen als Apero. Aber jetzt auch so erster Eindruck. Vielleicht hier eher in die so leicht gegarte, sagen wir mal, helle Fischrichtung, also jetzt nichts zu Kräftiges, aber so vielleicht auch etwas, sagen wir mal, so Zander Beurre Blanc in die Richtung, Lauch, also dass man so ein bisschen Säure und ein bisschen Schärfe, so Zwiebeliges mit reinnimmt, glaube ich, macht da richtig Spaß. Erinnert mich auch ein bisschen so an lebendige Chenin Blanc, ja, weil es von der Gelbfruchtigkeit und minimal so Bienenwachs da auch mit dem Salz, finde ich, diese Länge transportiert, die ich da manchmal auch finde. Und am Anfang war es ein bisschen flintig.
Ja, reduktiv.
Reduktiv. Bisschen, ja. Jetzt wird es ein Tick breiter, aber das ist, man erkennt den Wein den Wein anfangs immer noch jetzt im Glas und das finde ich schön, weil das hast du oft bei diesen, und wir reden jetzt auch von Weinen, die nicht irgendwie 40, 50 Euro kosten, das hast du oft bei Weinen nicht in dem Preissegment, die so, sag mal, in ihrer natürlichen Form dastehen, die können sich dann doch nach einer halben, dreiviertel Stunde mit viel Luft ganz anders zeigen, werden meistens fülliger auch und ein bisschen wilder und hier ist es gar nicht, also es ist ein unglaublich sauberer, schöner, trinkanimierender Wein. Und hat auch, weiß nicht, erinnert mich ein bisschen an Wiese und Kräuter, Löwenzahn, da einfach reinbeißen, es bleibt am Gaumen und zieht immer ein bisschen Frische nach.
Ich habe mir tatsächlich rausgeschrieben, Spaghetti à la Vongole. Das fand ich irgendwie eine coole Idee bei mir in der Beschreibung. Aber das ist ja.
Du warst ja gerade in Italien.
Ja, das ist auch, war auch nicht ganz objektiv, hat der Wolfgang recht. Was mir ganz gut gefällt, ist.
Ich bin ja hier im Mural Farmhaus. Ich kann jetzt natürlich kein Vitello Tonato empfehlen.
Ja, schick mal den Herr Birnd hoch, der soll mal ein bisschen was für uns machen. Das ist eine coole Sache. Ein herausragender Koch übrigens.
Ich habe ja schon gesagt, Lauch. Ja. War er schon inkludiert.
Was mir gut gefällt ist, und das ist auch eine gewisse Kritik, weil wenn ich eine Weinkarte aufschlage und das Thema Nordrhone, Südrhone weiß, also klar, wenn wir jetzt mal so ein paar Sachen ausklammern, wie irgendwie krasse Hermitage Blanc von Schaf oder was weiß ich, diese ganzen Geschichten, Massan, Roussan, Viognier, Contrier.
Wo gibt's das auf Karten?
Und ja, dann noch gut
und bezahlbar.
Ja, das schmeckt halt oft auch einfach wie eingeschlafene Füße. So 15 Volt Viognier, klar, das ist Massan Roussan, das hat ein bisschen eine andere Struktur. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, Alter, das wird doch mal irgendein Winzer draufkommen, das so ein bisschen mit Struktur zu machen. Ich bin zum Beispiel ein großer Dardot Ribot-Fan. Aber, aber muss ich ehrlich sagen, ich hatte kürzlich mal aus 2018 den Große Hermitage Weiß. Oh, das war schon arg, also so einfach so ein bisschen schlafsäurearm und sonst was. Und das macht jetzt die Frau. Hat
natürlich auch einen Paradejahrgang rausgesucht.
Ja, ist es schlau gewesen, ich weiß.
Ja, ich finde, man muss ja ein bisschen mutig sein, Weine auch auszusuchen. Und ich bin also so 18 sowohl eine der geilsten, aber wie auch der interessantesten Weinerfahrung wahrscheinlich gemacht.
Oh ja.
Sowohl bei einfachen Weinen, wirklich Ortsweinen, wie auch bei großen. Wie gesagt, der Jahrgang macht einfach Spaß, wenn man Amplituden mag in Qualität.
Ja, da kann dich ganz viel erwarten und das ist genau der Trick eigentlich an der Sache. Aber das macht sie sehr gut, finde ich, weil es halt einfach frische Säure so hat in so einer heißen Region mit 11%.
Wir haben noch nie gesagt, welcher Jahrgang das ist.
2020 ist es genau, ja.
Nicht, dass jetzt alle denken, das wäre 18, das ist 2020.
Ich bin nicht so der Fitteste, was die Jahrgänge in Kalifornien betrifft, aber ich kann mir vorstellen, dass in den gerade heißeren Regionen wie in Mendocino oben und sowas, ich glaube, da ist es auch jedes Jahr relativ, die haben ja ein Hitzeproblem, ein Feuerproblem und was der Geier, was alles. Ich weiß jetzt nicht, wie groß, krass da die Jahrgangsunterschiede ist, müssen wir wahrscheinlich mal die Herrschaften und den Nick fragen, der kennt sich da besser aus. Aber so oder so ist das ein hervorragendes Ergebnis. Ich bin positiv, ganz, ganz positiv überrascht, muss ich sagen. Also das ist wirklich ganz, ganz frischer, cooler Saft. Und
auf jeden Fall ist es auch ein geiler Pirat. Ne? Also wenn wir in unseren Blasen, die ja immer das Gleiche, sagen wir so, wir kommen oft nicht aus unseren Blasen raus, sowohl wenn wir selber was mitbringen, aber auch wenn wir blind in die Runde raten, wissen wir sofort, was es immer ist. Wir sind ja oft die Superstars und die Helden.
Wir fallen aber jede Woche aufs Neue auf die Fresse.
Aber sowas macht einfach Spaß, mit mal in eine Runde reinzugeben, wo man einfach, wie gesagt, wir waren schon, also man könnte eine Deutschlandprobe machen mit ein paar Enfants Terribles, die mittlerweile auch weit oben mitspielen. Man kann das mit nach Südfrankreich nehmen, man kann das in der Loire Probe mit reinnehmen. Also ich glaube, man hat auf jeden Fall auch, man kann das in eine Fomin-Probe mit reinnehmen. Da hätte man gleich viel Spaß. Und die Gesichter vor allem, die würde mich interessieren, wenn man dann sagt, okay, kostet auf einer Karte 40 Euro, 45 Euro.
Mhm. Ja,
muss rauskommen, genau. Und die Flasche ist halt am Schluss auch leer. Ist ja auch nicht verkehrt. Also hier fast.
Bricht auch ziemlich mit diesem Narrativ des fetten, kräftigen Kelly Chardonnays, der einfach nur nach Holz riecht und 15 Volt Alkohol hat. Also es geht auch ganz, ganz viel anderes dort, würde ich sagen. Ich habe dir schon mal den nächsten Wein eingeschenkt. Das ist ein urspannendes Weingut, nennt sich Old World Winery. Und du hast das vorhin ganz komischerweise schon irgendwie so angesprochen. Das erinnert dich ganz, ganz stark an Alte Welt, generell über die drei Weine gesprochen. Und ich habe mir so gedacht, das passt ja zum Namen. Weil das macht ein nicht mehr ganz so junger Herr, er ist, glaube ich, auch beruflich Pastor. Und hat bei seinem Weingut jetzt hier seit 20 Jahren, arbeitet er biologisch-biodynamisch, keine Chemie bei sonst was, außer halt eine minimale Menge Schwefel, immer falls notwendig und das auch nur falls notwendig und macht daraus wirklich ganz, ganz, ganz herausragende Weine. Das Interessante daran ist, dass er in deutlich kühleren Ecken unterwegs ist, also wir sind jetzt nicht mehr so in dieser heißen Region, sondern gehen in Richtung Russian River Valley und in dieser Ecke sind wir da unterwegs und Sonoma County natürlich und die Weinberge, die er da mehr oder weniger aufgefunden hat und mit denen er arbeitet, sind teilweise bis 120 Jahre alt. Also der hat ein ganz, ganz anderes krasseres Redmaterial. Und da kommt auch richtig, richtig spannendes Zeug bei raus. In dem Fall jetzt, wie nennt sich der Wein? Och Gott, kannst du Französisch?
Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass man so unglaublich gut Französisch aussprechen muss.
Ich weiß es auch.
Skin Contacted White Wine, White Whole Cluster, so nochmal County draufsteht. Aber ich würde sagen Laureate.
Laureate, ja, irgendwie mal, sowas in der Richtung. Ja.
Team unten fragen, da wird es uns nochmal dann bestätigen, dass wir es nicht können. Aber wir es sehr gut gemacht haben. Ja, jetzt schon ein bisschen was erzählt. Also Farbe Bernstein, ich finde sie eigentlich ehrlich gesagt wunderschön. Das ist das, was... Ich erwarte jetzt einfach einen Wein, den ich auch wirklich auch so bekomme. Einfach was herrlich, leicht florales, teiges mit einem super schönen Grip, aber eher so weißer Tee, gelber Tee, also nicht zu viel Tanninstruktur. Geht so, hat so was leicht Birniges vielleicht noch. Es ist auch ein bisschen, das könnte man so am besten sagen, ein bisschen salzig. Also ich würde jetzt, es ist staubtrocken und hat einen schönen Extrakt, aber er ist schon ein bisschen feminin und leise. Man muss da wirklich zuhören, müssen wir Männer sowieso, aber jetzt in dem Fall ist ein bisschen rausziehen. Man muss dem Wein Zeit geben. Das ist jetzt... Davor kommen muss, hatte ich Lust, 2 oder 3 Schlücke zu trinken, über den Wein zu reden. Hier möchte ich 1, 1,5 gute Schlücke nehmen und dann einfach mich kurz zurücklehnen und einfach den Wein genießen. Der erzählt einfach mehr. Das ist leicht Kräutrige, was jetzt nachschießt. Ein bisschen feines, tolles Ricola. Aber eben leise. Also wie gesagt, man hat Gerbstoff, man hat eine leichte Frucht. Aber das schiebt schon ein bisschen in die Länge. Also es macht wieder einfach richtig Spaß, sich jetzt über Essen zu unterhalten vielleicht. Aber auch vielleicht über den Wein oder über die Idee selbst dahinter. Weil wir haben Chardonnay, Whole Cluster, also Schalen vergoren und Maische vergoren.
Maische vergoren, ein bisschen Zeit gehabt. Man sieht es ja auch an der Farbe genau.
Nicht laut und ich habe da immer bei Chardonnay, wie gesagt, ich habe schöne Erlebnisse in Osteuropa auch gehabt, also mit Wein in München.
Sehr gut. Leierkastenparty.
Genau, da berühmt für seine Maische vergorenen Weine aus der großen Magnum mit Minze und Eiswürfel. Nein.
Uns hat so ein bisschen die Referenz gefehlt. Ne? Du hast Nestaretz gesagt und ich habe so überlegt, was habe ich denn schon an Maische vergorenen Chardonnay ist gesoffen? So richtig, ja. Maische vergoren, also jetzt nicht so ein bisschen, weil das, da musst du ja schon was drauf haben für gefühlt. Also ein bisschen was im Jura gibt es, glaube ich. Ich glaube, die Décrapé hat das mal so gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre.
Aber eigentlich, also glaube ich, wenn man es immer groß und gut getrunken hat, weiß ich nicht, Frankreich war immer so ein bisschen... eigentlich Jan Durieu, da gibt es ein paar Abschweifungen Richtung Dera in die Richtung, aber ich glaube das Pinot Gris, Mamma Mia und so, was aber auch nie mega laut war. Und in Spanien eigentlich hat man so ein Priorat, da hat man meistens vorne Geschichten, die einfach oft Spaß gemacht haben oder immer noch Spaß machen, solange sie da nicht zu funky werden. Aber das ist einfach jetzt mal wieder einfach ein sagen mal, auf jeden Fall Hummel, Gore noch, ganz tolle, leise, lange, schiebende Maische vergorene Geschichten. An das erinnert mich das ein bisschen. Und es gibt zu wenig davon. Und ich habe es immer geliebt, einfach dazu Essen anzubieten. Also hier, weiß ich nicht, richtig auf die Schnauze, helles Geflügel, geile Geflügelschü, Umami, Umami, Umami. Also Parmesan, brauche ich jetzt nicht zu dem Geflügel, aber Pilze, Waldpilze, Morcheln, Tomate, also das, was ein bisschen schiebt, alles konzentriert und dazu der Begleiter schlechthin. Und eben, wie gesagt, es ist ein Sparings-Partner. Er wird nicht erschlagen und er schlägt nicht. Und das finde ich eigentlich immer bei Weinbegleitung ganz gut, wenn beides auf die Spitze treibt und man beides auch gleichzeitig haben möchte. Und nicht, das eine ist Sättigungslöscher und das andere ist Durstlöscher. Deswegen, also macht Spaß, würde ich noch ein Glas nehmen.
Ja, du merkst schon, der arbeitet ein bisschen Old World-artiger. 13,2% Alkohol, kühlere Region. Also der versucht schon so ein bisschen in die Richtung. Klar, gut, Sonoma ist Chardonnay-Land. Also da kommen die ganz großen Oldschool-Chardonnays oft auch her. Aber der gibt halt mit dieser Maische-Gärung nochmal eine komplett andere Dimension frei. Und ich sage jetzt mal, mit der Maische-Standzeit spielen beim Chardonnay, das gibt es durchaus in Europa, aber so richtig Maische-Gärung, das sind zwei Paar Schuhe. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ich habe damals eher Richtung so Hühnchen-Curry ganz, ganz billig plakativ rausgeschrieben, aber mir gefällt deine Variante des Food-Pairings dann schon mal deutlich besser. Aber das ist ja auch dein Metier seit Jahren und da macht dir auch so schnell keiner was vor. Lecker ist es allemal, würde ich sagen.
Kommt ja auch immer darauf an, wer es kocht. Wir haben ja das Glück, dass es einfach Joshua im Mural schon einfach gekocht hat und wir die Chance schon gemeinsam genutzt haben, einfach solche Sachen auszuprobieren. Weil diese Weine dürfen nicht als irgendwie sättigender Teil irgendwie reingemacht werden in die Weinbegleitung. Hauptsache man driftet mal ab von der Normalo-Weinbegleitung. Das muss einfach Sinn machen und wenn du das zu dem Hauptgang machst, muss es auch, das muss ja nochmal anschieben. Das ist eh der Gang, der es eben am schwierigsten hat von allen in dem Menü. Der Wein dazu sowieso. Man erwartet viel, kriegt meistens wenig oder hat keinen Hunger mehr oder ist schon betrunken, weil entweder zu viel nachgeschenkt worden ist oder das Essen zu lang dauert. Und da kann so ein Wein aber einfach noch mal ein bisschen die Linsen aufsperren und für ein Wow-Erlebnis sorgen. Wobei ich jetzt auch sagen würde, man könnte sich zu dritt easy darauf einlassen, das auch leer zu trinken. Ja. Es ist halt immer so, je nachdem, wer wie erfahren ist, wenn man natürlich ganz, ganz klar vergessen, die großen Jungs aus Slowenien und sonstiges, die großartige Weine machen. Wir gehen da irgendwie zu einem Berliner Anwalt, der in Ungarn Wein macht, wir gehen ins Burgund, aber da, wo wir eigentlich schon richtig tolle Erlebnisse hatten, eben mit Weinen in Slowenien und prinzipiell an den Ecken zu Italien, da haben wir sicher genauso was Gutes schon getrunken, ja.
Da hat er sich aber mit Sicherheit auch ein bisschen abgeguckt.
Muss man sagen, hat man da dreistellig bis mehr im Restaurant dann bezahlt für schöne Geschichten Anfang der 2000er oder eben auch für Unbekanntes ist man da schnell mal 50 bis 100 Euro los, die Flasche, im Restaurant. Ohne jetzt zu wissen, was das hier kostet, aber ich würde mal sagen.
Ich weiß es komischerweise auch nicht, obwohl wir es vertreten, aber wir sind dann so knapp über den 20 bis 30 Euro. Also ich glaube, so, das sind schon 28 oder sowas, aber das ist allemal die Kohle wert. Es kommt aus Amerika. Der Typ, der das macht, ist wirklich ein krasser Überzeugungstäter. Und das war das Ergebnis, spricht für sich. Kann man nicht viel Schlechtes dazu sagen, aber ihr seht schon anhand des Food Pairings von Wolfi und von mir, man kann sich ein bisschen austoben bei der Angelegenheit. Es braucht halt auf jeden Fall auch einen gewissen Sparringspartner. Also, genau.
Was ich damit sagen will, oder mit dem Food Pairing, man kann das Huhn natürlich weglassen. Du kriegst die gleiche Power eben aus ein bisschen oxidierten Pilzen und natürlich angebratenen Pilzen dann raus. Irgendwie Aubergine mit reinrösten. Also, geht gut, genau. Also geht auf jeden Fall auch. Und eben das Tomatenspiel, wenn die ein bisschen konzentriert und eingesetzt werden, dann kann das schon richtig anschieben und dann kann man, ob man das so nimmt oder daraus eine Soße zieht und das mit einer selbstgemachten Pasta etc. kombiniert, würde beides funktionieren oder auf jeden Fall wird auch Bergkäse gehen, wenn der ein paar Monate gesehen hat, muss jetzt auch kein Parmesan sein. Also ich glaube, das Thema ist so ein bisschen einfach erdig, Umami und wenn Fleisch, dann sollte es meiner Meinung nach ein bisschen heller sein. Und in dem Fall vielleicht mehr Geflügel als Schwein. Ja.
So, wir kommen zum letzten Wein. Wir gehen wieder nach Mendocino County, in den Hillside Vineyard. Das ist tatsächlich alles Single Vineyard Weine, die wir heute verkosten. Und zu einem Weingut, was meines Erachtens nach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit verdient. Der Name ist Programm Subject to Change. Die Herrschaften, die da dahinter stehen, verfolgen ein extrem ganzheitliches Prinzip. Also da geht es nicht bloß wie bei den anderen auch und die verfolgen natürlich auch ein ganzheitliches Prinzip, aber die haben eine neue Dimension nochmal erreicht, die ich ganz, ganz spannend finde. Natürlich, wie davor auch schon, sehr, sehr naturnah, biodünnem Weinberg, Low Intervention im Keller, minimale Dosis Schwefel noch am Ende. Vor der Füllung, dass es einfach die genötige Stabilität hat.
Eine Dose Schwefel.
Eine.
Keine Dosis, immer eine Dose Schwefel.
Eine gute Dose, eine volle Dose. Das ist immer 150 Milligramm auf dem Liter.
A can of sulfate.
Der Ansatz ist nämlich folgender, und zwar Subject to Change schließt so ein bisschen darauf an, dass man gerade auch in Kalifornien oft mal so ein paar Missstände im Weinbau hat, dass man oft ganz günstige Gastarbeiter hier aus Mexiko holt und die wirklich auch ein bisschen ausbeutet. Und das habe ich leider auch in gewissen Dokumentationen über sehr große Weingüter gesehen, die dann teilweise mit 400 Euro im Laden stehen. Namen müssen jetzt auch nicht genannt werden. Und da geht es darum, dass die Mitarbeiter bei diesem Weingut schon mal von vornherein krankenversichert werden. Es werden sehr, sehr faire Löhne bezahlt. Es ist, wie gesagt, ist einfach ein ganzheitliches Konzept, was auch irgendwie Beachtung verdient. Und die Weine, die sie machen, sind auch ganz anständig. In dem Fall der vielsagende Name Loon Juice, der Mondsaft. 100% Zinnfandel und ausgebaut in Maceration Carbonique. Und Zinnfandel ist ja schon eine launische Rebsorte. Wird ja auch oft gesagt, dass er eigentlich die direkte Verwandtschaft zum Primitivo in Italien hat, was jetzt nicht gerade für die Rebsorte sprechen würde. Aber wenn man die so interpretiert, ist das eine ganz spannende Angelegenheit. Maceration Carbonique, kurz angerissen. Es geht einfach darum, dass man den Wein quasi mit CO2-Schutz vergärt. Das funktioniert deutlich einfacher, als es klingt. Die Weine werden, also die Trauben werden im Whole Cluster quasi aufgeschichtet im Tank und der wird luftdicht verschlossen. Also unten durch den Druck entsteht einfach schon ein gewisser Saft und dieser Saft, der austritt, der gärt schon und da entsteht Ethanol und CO2. Der CO2 und der Saft ummantelt quasi die restlichen Trauben und die anderen Trauben vergären quasi interzellular innerhalb von der kleinen Traube im Whole Cluster und entwickelt so circa 2% Alkohol. Das Chemische daran oder Spannende daran ist eigentlich, dass die Säure drückt und den pH-Wert auch leicht erhöht. Aber am Ende des Tages, um es auf Deutsch auszudrücken, kommen halt Weine raus, die sehr saftig, sehr fruchtig, sehr leicht elegant sind. Man kennt es vorzugsweise aus dem Beaujolais-Gebiet mit der Rebsorte Gamay. Aber hier wird es mit Zinnfandel gemacht und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Unfassbar saftiger, rotfruchtiger Spaß. Ich würde jetzt dem Wein gar keine allzu große Überkomplexität zuschreiben, aber der macht einfach Bock zu saufen. Also ganz plakativ gesprochen. Was sagst du, Wolfi?
Ja, München und Primitivo.
Ja, sehr gut, dass du das aufgreifst.
5 Euro, 4 Leute Spaß. Wenn du mich einlädst, auf jeden Fall 3. Und witzigerweise, glaube ich, Ursprung Kroatien. Da habe ich ja Wurzeln her, also auch ein nettes Gastgeschenk gerade von dir.
Immer gerne, war so gedacht.
Und Zinnfandel glaube ich auch, weil irgendwie mal vielleicht, deswegen hallo nach Österreich, irgendwie aus Österreich importiert in die USA und irgendwie durch eine falsche...
Da war mit dem Zierfandel, ne? Irgendwie genau. so eine Übersetzungsfehler, habe ich auch mal
ist
gelesen.
Ist ja das, was immer, was immer irgendwo niedergeschrieben ist. Finde ich ganz witzige Storys. Hätte mich nie interessiert, wenn es nur Primitivo geben würde. Es gibt aber eben auch diese Interpretationen und wir haben eben mal auch so wirklich so ein Beaujolais Nouveau, so einen kleinen Maceration Carbonique Kick drin, der das alles einfach ein bisschen auf eine, sagen wir mal, leichtere Ebene hebt, dass wir jetzt nicht über nur seriösen, tiefen Wein reden müssen, sondern das ist sehr beerig, das ist saftig. Es ist trotzdem ernst, also das ist nicht nur jetzt zisch mal auf, machen es irgendwie 4 Grad kalt und weil es Blubber hat, trinken wir es schnell aus. Das hat eine schöne Textur, es ist samtig, es ist leicht blutig. Wir haben gerade darüber geredet, das wäre einfach so, ist ein Wein, meiner Meinung nach schön Taube dazu. Mhm. Jetzt in der Herbstzeit irgendwie verschiedene Ideen von Kürbis, hebt von eingelegt bis arschauf angebraten. Vielleicht als kleines, sag mal, gestampftes, sag mal, kerniges Püree. Könnte ich mir gut vorstellen, weil es eben auch diese Leichtigkeit mitbringt. Ich finde es eine schöne Interpretation. Wird auf der Karte auf jeden Fall auch nachbestellen. Es ist auch was als Solist funktioniert. Mhm. Aber auch, ich habe da auch die Intention, das zu süßen zu pären. Ne? Also, ja. Also von, es ist immer schwierig. Das ist was rotfruchtige Dessert abbilden kann. Und da muss nicht immer nur der Portwein, der, wenn er gut ist, auch niemand bezahlen kann. oder gut sein soll. Das, ja, also ich finde es also ein aussichtsreicher Wein für die Gastronomie. Ist aber einfach ein Wein, der Spaß machen kann und man verliert jetzt nicht zu viele Sätze drüber, nee. Weil es ist ehrlich, es ist sauber, es ist das, glaube ich, was gewollt ist, nämlich nicht zu verkopfter, komplizierter Wein. Es hat Gerbstoff, es hat Salz, es hat Frucht, aber es hat auch, es ist schnell leer sein zu wollen und ich glaube, da ist es ganz gut getroffen und ist auch schön, dass es. Es ist auch kühl, muss man auch sagen. Ja. Also es ist hat eine schöne balsamische Note, aber es ist nicht üppig. Und das führt dazu eben, dass man den vielleicht ein bisschen das Thema Gluglu reininterpretiert, aber davon abgesehen könnte es auch einfach ein sauguter Speisebegleiter sein. Oder ein Wein, den sollte man im Kühlschrank haben, aufziehen, jemanden einschenken zu jeder Uhrzeit. Das trinkst du in der Früh, wenn du im Urlaub bist. Oder wenn es schönes Wetter draußen hat, das trinkst du mittags, wenn du einfach Bock hast, zu deinem Wurstbrot hier, zu deinem Sandwich was zu trinken, da hast du einen guten Spätzle da oder eine gute Freundin, du willst was trinken, das hat Substanz und das macht Spaß, brauche ich nicht immer einen kecken, frischen Terrassenwein, nee. Sondern das nehme ich mit rein und das geht im Herbst, es geht im Sommer, es geht im Frühling und wenn du auch gutes Essen dazu kochen kannst, geht es auch im Winter.
Zinnfandel habe ich auch schon gut Abgründe probiert. Das ist eine Rebsorte, die sehr launisch reift, sehr ungleichmäßig an. Also die Rebsorte selber, da hast du oft noch grüne Sachen hängen, wenn die anderen schon teilweise wirklich schon komplett ausgereift sind.
Muss man jetzt auch schon mögen, ja. Dass man vielleicht auch mal irgendwie auf was Kerniges oder ein bisschen auf eine Paprika beißt, auf ja. Eine grüne. Macht hier aber Spaß, weil es mitverantwortlich für Struktur in dem Wein auch ist. Jetzt woher geholt, wo man vielleicht hoch qualitative Weine nicht sich mit rühmen würden, dass sie durch Unreife irgendwie glänzen. Aber vielleicht liegt das ein oder andere Kernchen, Stängelchen da auch mal noch mit dabei. Und das macht ja auch gutes und großes Burgund manchmal auch, dass es halt einfach animierender und frischer wirkt.
Nee, das ist ja auch genau das, was ich daran gut finde, weil oftmals wird es ja irgendwie so ausgebaut, dass man wartet, bis alle so viel Reife haben, dass man irgendwie so ein 16%-Monster im Glas hat. Und das ist hier eben nicht. Das ist einfach so eine gewisse Antithese, so eine Frische, so eine Stängeligkeit, so eine Knirschigkeit. Kann ich mir auch zum Beispiel saugut vorstellen, so als eben wieder ein bisschen fieser Pirat, wenn man so in Richtung geht, wir machen jetzt mal Beaujolais oder Naturburgund-Tasting. Sensorisch musst du da erstmal draufkommen, weil Säurenstruktur hat das Ganze und ist wirklich eine ganz hoch spannende Angelegenheit und gibt dem Thema Zinnfandel halt mal nochmal ein ganz, ganz anderes Label. Und das ist durchaus gut, würde ich sagen. Jetzt haben wir eine ganze Weile gesprochen. Es überrascht mich gar nicht, weil das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und die Weine auch wirklich überzeugt haben. Vor allem heute, Mittag, haben sie mir wahnsinnig gut geschmeckt. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Wolfi. Das war mir eine Ehre. Schön, dass wir hier das Mural Farmhaus, was ihr unbedingt besuchen solltet, weil es wahrscheinlich das spannendste Gastroprojekt in München jetzt aktuell ist, was auch ein ganzheitliches Konzept ist, was er vorher schon erwähnt hat, der gute Mann. Es lohnt sich, also schaut vorbei.
Viel wichtiger ist aber erstmal München zu erreichen und dann die Spielwiese auszuprobieren. Und natürlich 3 U-Bahn-Stationen weiter sind wir dann hier. Aber ansonsten den Süden nicht durchqueren, sondern natürlich. Immer wieder gute Marius. Jetzt gerade frisch von Geisenheim über Ulm dann hierher kommt, kurz hier verweilen, macht mittlerweile viel Spaß und ja, ich bedanke mich natürlich auch, hier Teil sein zu dürfen. Ist ja nicht nur eine Partnerschaft, sondern eine Freundschaft. Davor kannte man sich ja auch schon gut.
Geht schon viel zu lange.
Und, ja, ist schön. Ich finde auch toll, dass du vermeidbar einfache Weine mit so einer Strahlkraft mitgebracht hast, weil man doch unsere versauten Gaumen sich dann immer zu sehr ablenken lassen von, oh, wenn ich was probiere und was mitbringe.
Das muss schon dreistellig sein.
Was dann auch, es ist
plakativ und ein bisschen übertrieben zu sagen, da sind wir manchmal schon ein bisschen Etikettensäufer, habe ich so das Gefühl. Wobei wir uns schon darauf berufen, dass wir auch immer wieder verkosten, uns immer wieder auf das berufen, was wir auch schon immer gemacht haben. Und das funktioniert ja auch.
Es darf auch Etikettensäufer sein, aber wenn dir das Etikett nicht schmeckt und du es trotzdem postest und sagst, es ist das geilste ever, dann bin ich einfach anderer Meinung.
Bist du halt ein Arschloch. Also nein, nicht nein. Du, sondern derjenige, der es macht, versteht sich.
Ich habe das schon richtig verstanden. aber umso schöner ist das, auch wenn das jetzt alles irgendwie eigentlich diesen sehr hippen Vibe der durchsichtigen Weißglasflasche mit buntem Inhalt, also gelb, orange und lila entspricht, haben wir trotzdem hier scheinbar tolle Vertreter sauberer Weine aus einer Gegend, die wahrscheinlich schon super, und da kann ich Tom Lubbe mal ein bisschen vielleicht so wiederholen. Es ist halt, also kein Wasser kann, wenn du es kannst, auch ein Vorteil sein, um eben diese sauberen Dinger rauszuknallen, weil du mit Feuchtigkeit natürlich dir auch immer andere Probleme ins Haus holst oder in den Keller. Und das muss aber auch können, dass die Pflanze eben diese Widerstandsfähigkeit hat, eben zu Problemen, wenig Wasser und Hitze. Aber anscheinend wird hier viel richtig gemacht. Scheinen auch vielleicht auch alte Gärten, alte Rebstöcke zu sein, die wirklich was aushalten. Und ich war jetzt vor kurzem in Burgund bei Tino. Das ist ja unglaublich, was so alte Dinger, wenn man sie pflegt, wenn die 100 Jahre alt sind, können. Das ist nochmal eine andere Frage. Und ich finde, man hat das so ein bisschen vor allem beim Chardonnay mit Maische gemerkt. Das sprüht einfach vor Kraft, aber ist nie laut. Und Kraft meine ich, das kann dir viel erzählen. Da wirst du auch dann zuhören. Und ja, das ist ja dann, wenn halt nicht immer mega Ertrag rauskommt, ja? Um das vielleicht ein bisschen wieder in die nachhaltige landwirtschaftliche Idee umzuformen. Aber ist immer wichtig auch, das darf alles sein Geld kosten, es darf vielleicht auch viel mehr kosten, weil ich habe lieber gern gute Sachen anstatt viele. Und weil, wenn man viele Sachen hat, schmeißt man die immer weg. Man kennt das von den Klamotten. Kauft man sich was man wirklich gern mag und was vielleicht auch mal eine Mark mehr kostet, behält man es auch länger. Und meistens hat es dann irgendwie auch eine andere Wertigkeit. Deswegen kein Zara, kein H&M.
Statement.
Und diese Weine spielen auf jeden Fall auch in einer Liga, die mehr wert sind, als wirklich vielleicht dann am Ende draufsteht auf der Rechnung. Aber es ist schön, dass es auch jemand gibt, der das noch so produziert und muss sagen, leider trotzdem hierher transportiert. Das ist immer doof. Aber ich hätte es nie in meinem Leben getrunken, hättest du es nicht mitgebracht, weil ich nicht deswegen dahin fahre. Oder wenn ich dann dahin fahre, erschlägt einen wahrscheinlich diese Gegend erstmal. Und deswegen bin ich dankbar. Ich weiß, wer es in die Stadt bringt oder nach Österreich und Deutschland und unterstütze es auch gerne, weil es einfach wirklich eine schöne Sache ist.
Und er weiß auch, was er tut. Das ist wichtig.
Auf jeden Fall. Nicht nur mittlerweile, sondern schon lange. Und deswegen auch schön. Ich habe auch bei ihm Sachen aus Kanada probiert, von Nick eben auch Grüße raus. Schon vor 4, 5 Jahren da schon am Weingut bei Mainklang. Ist einfach toll, da passiert viel. Und wer einfach mal, keine Ahnung, diese Größe, Demeter Betrieb, und das ist ja, sind ja 2000 Hektar mal gewesen Landwirtschaft. Jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden, glaube ich, aber 100 Hektar Wein. Und dann noch irgendwie einen Hofladen dann in Wien und schieß mich tot. Und dann noch ein Import. Grandios, dass man einfach so viel Power und so viel Zeit da investiert, sagen wir mal, der Welt Nachhaltiges zu zeigen. Irgendwo ist natürlich immer das Rattenschwänzchen.
Ja.
Wenn man der Welt Nachhaltiges zeigen will, dann muss man auch reisen und was verschicken. Aber ich glaube, am Schluss ist das, was dabei rauskommt, immer noch besser als die Dinge für sich zu behalten und nur in der Gegend zu verteilen.
Ich glaube, das lebt auch vom Austausch. Also
genau, und deswegen dürfen diese doch immer noch sehr leichten Weißglasflaschen vielleicht auch ein paar Kilometer mehr machen. Wenn das andere Leute dazu bringt, genauso zu denken und zu ticken und zu produzieren, dann ist, glaube ich, der CO2-Abdruck, und kannst du dir dann wieder selber runterrechnen.
Ich glaube, wenn du dann stattdessen die 2 Kilo Primitivo-Flasche aus Apulien hochkarst mit dem LKW, mit dem Oldschool-LKW aus den 60ern, da kommst du aufs gleiche Business, sogar aufs höhere raus.
Kommt immer auf den Plastikkorken drauf an, wie lange es ist.
Ja, wir driften ab und damit würde ich sagen, ey, fucking fast eine Stunde gesprochen, das könnte Rekord sein. Vielleicht überholst du den Libelli, aber auch nur vielleicht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank dafür, Wolfi. Wie gesagt, besucht die Gastronomie in München hier von dem Herrn Hinger und seinem Kollegen und seinen Kollegen, die wahnsinnig gute Köche haben, wahnsinnig gute Sommeliers. Man trinkt hier sehr gut und ist auch sehr spannend.
Zu wenig, also bewerbt euch auch.
Ah ja, Gastronomieproblem, genau, bewerbt euch. es gibt Nachwuchsbedarf. Wolfi, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Gerne. Mach's gut.
Ja, macht es auch gut und kommt gerne wieder. Bleibt jetzt erstmal noch da natürlich. Und ansonsten gesund bleiben alle da draußen. Nicht traurig sein, geht raus. Vitamin ABCDE ist in den Tagen aktuell sehr wichtig. Ja. Auch manchmal nur fürs Gemüt. Und wenn Probleme sind, anrufen. Egal wen. Hauptsache drüber sprechen.
Sehr gut. Macht's gut. Tschüss.